Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW.
In der Gesamtheit verstehe ich, warum Menschen bei einem solchen Sprung, den wir da gerade gefühlt erleben, dystopische Gedanken haben. Wenn ich mir die einzelnen Beispiele angucke, bleibe ich nach wie vor eher ruhig und entspannt.
Hier geht's um die neuen Herausforderungen durch künstliche Intelligenz. Dennis Horn kennt sich damit aus. Er ist freier Journalist, sein Fachgebiet ist Digitales. Und deshalb ist er auch einer der Speaker beim Journalistentag des DJV NRW, und zwar beim Panel Journalismus Reloaded – Potenziale und Grenzen von KI im Redaktionsalltag. Der Journalistentag ist wie immer im November, und mit dem Podcast heute wollen wir, also der DJV NRW und ich, euch schon mal ein bisschen Lust auf den Journalistentag machen. Mein Name ist Sascha Fobbe, herzlich willkommen. Und noch eine Info vorab, ehe mein Gespräch mit Dennis Horn losgeht. Horn arbeitet für die ARD und hat das Innovation Hub des WDR mitbegründet. Hallo Herr Horn.
Ich grüße Sie, hallo.
Können Sie mal kurz erklären, was das Innovation Hub ist?
Das ist ein Team, das zur Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass so ein Haus wie der WDR nicht der Entwicklung hinterherläuft. Also wir haben gerade in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren eine Reihe von Sprunginnovationen erlebt, also starken, treibenden Innovationen, die sehr wichtig waren für Medienhäuser, und wir hatten häufig den Fall, dass wir da am Ende irgendwie hinterhergelaufen sind. Ich nenne immer als Beispiel die Entwicklung von Social Media, und dann geht man irgendwann hektisch hin und macht alle seine Videos quadratisch, damit das in Instagram gut funktioniert oder so. Aber man kann die Dinge ja häufig ein bisschen früher kommen sehen und sich vielleicht nicht nur darauf einstellen, besser als das in der Regel funktioniert, wenn man immer nur der Entwicklung hinterherläuft, sondern die Entwicklung sogar noch gestalten. Und deswegen ist der Innovation Hub dafür da, Trendforschung zu betreiben. Das ist eine Disziplin, die ein wenig zwischen Marktforschung und Zukunftsforschung angesiedelt ist, zu schauen, was kommt da auf uns als Medienhaus in den kommenden 2 bis 5 Jahren zu, und sich frühzeitig darauf einzustellen, das in die Strategieüberlegungen im Haus reinzubringen, als Input zu geben. Und so haben wir uns in den vergangenen Jahren zum Beispiel deutlich vor dem Start von ChatGPT mit generativer KI beschäftigt, so dass man dann von dieser Entwicklung auch nicht mehr so überrumpelt ist im Idealfall. Das macht der WDR Innovation Hub.
Okay, wir kommen auch über Ihr, ich glaube, letztes Ergebnis aus dem Juni gleich nochmal gerne zurück. Mhm. Ich wollte jetzt nur einmal nochmal zum Journalistentag kommen. So schön neu, Journalismus Next Level, das ist das Motto des Journalistentags. Und Sie sind ja auch mit dabei in einem Panel, da geht es um Journalismus Reloaded, Potenziale und Grenzen von KI im Redaktionsalltag. Also KI, der große Hype im Moment. Mhm. Und auf dem Panel geht es halt darum, wie sich die Arbeit in den Redaktionen verändert, welche Chancen oder Gefahren die neue Technik mit sich bringt. Jetzt wollen wir hier im Podcast aber nicht diesem Panel vorgreifen. Also wir reden jetzt nicht darüber, was KI gerade macht oder worauf man sich jetzt einstellen sollte, sondern wir reden jetzt darüber, wie KI den journalistischen Berufsalltag, sagen wir mal, in 10 Jahren verändert hat. Das ist schon mal eine andere Idee, haben wir uns gedacht. Aha. Und ich habe mir jetzt mal vorgestellt, wir würden diesen Podcast jetzt in 10 Jahren führen. Mhm. Also ich suche jemanden, der was zum Thema KI und Journalismus zu sagen hat. Dann lasse ich eine Bing-Recherche nach einem Interviewpartner laufen. Und da kommt dann raus, ja, Dennis Horn, das ist der richtige Ansprechpartner. Dann lasse ich mir gleichzeitig die wichtigsten Infos und Fragen zusammenstellen. Dann macht mein KI-Kalender mit Ihrem einen Termin aus. Ich setze dann zum Termin mein Avatar vors Mikro. Mein Avatar spricht dann mit Ihrem Avatar. Die klingen beide natürlich genauso wie wir beide. Das merken wir also gar nicht. Und die KI, eine andere KI, schneidet dann alle Äs und Längen aus dem Interview raus, verbessert die Klangqualität, transkribiert den Text, macht daraus gleich die Infos fürs Mailing an die DJV-Mitglieder. Dann wird alles automatisiert auf die Podcast-Portale hochgeladen, das Mailing verschickt, und ich habe eigentlich nichts gemacht.
Sie meinen aber an die Avatare der DJV-Mitglieder.
Genau. Ja, an die geht das, ja. Ob die angehen, weiß ich. Aber jetzt stellt sich raus, dass es sie vielleicht gar nicht gibt, ja, sondern Fake sind.
Ja.
Kann das passieren? Ist so, habe ich mir das so gut vorgestellt oder habe ich jetzt Quatsch gezählt?
Also ich würde sagen, nicht in 10 Jahren erstmal. Damit würde ich beginnen, weil ich glaube, wir gerade, wenn es um künstliche Intelligenz geht und die Entwicklungen, die wir da sehen, viel zu selten über die Grenzen dessen sprechen. Also da würde ich sagen, das ist vielleicht ein Szenario für weiter hinten. Und in dieser ganzen Kette von Ereignissen, die Sie gerade genannt haben, also da steckt viel Wahres drin. Da steckt die Avatarbildung drin. Ja, da steckt der Moment drin, in dem ich mir vielleicht Interviewfragen generieren lasse von einer kreativen, generativen KI. Aber was dort nicht drin steckt, sind die Elemente in diesem ganzen Ablauf, für die es ein Bewusstsein braucht. Und KI hat kein Bewusstsein. Also ich höre jetzt öfter, das sind irgendwie Antwortmaschinen. So, man gibt das dann ja auch vielleicht nicht mehr bei Bing ein, ne, so wie in Ihrem Beispiel, sondern bei ChatGPT. So.
Ich habe Bing genommen, weil die sind aktueller und können auch recherchieren. Bei ChatGPT war es ja nicht so.
Ja, und dann wird immer gesagt, das sind Antwortmaschinen, aber es sind ja Wahrscheinlichkeitsmaschinen. Also die haben ja kein Bewusstsein dafür, dass das, was man da macht, auch tatsächlich stimmt. So. Und dass das Fakten sind. Sondern die nehmen sich immer nur den nächsten wahrscheinlichsten Begriff, der in diesem Kontext jetzt fallen würde. Und damit erzielen die wahnsinnig beeindruckende Ergebnisse. Aber in dem ganzen Ablauf, den Sie gerade geschildert haben, braucht es an mehreren Stellen ein menschliches Bewusstsein, um Entscheidungen zu treffen zum Beispiel, um richtig vorzugehen, um auch mal zu prüfen, ob die Antworten, die Fragen, die die KI da ausgespuckt hat, auch die richtigen sind, um gegenzuprüfen, ob mein Avatar Antworten gibt, die auch sinnvoll erscheinen. Oder vielleicht nochmal Nachfragen zu stellen und so weiter. Und das sind Momente, in denen künstliche Intelligenz ein Problem bekommt. Denn all diese Maschinen, über die wir da im Moment sprechen, und ich bin mir ziemlich sicher, auch in 10 Jahren noch sprechen werden, haben kein Bewusstsein. Und das heißt, in dem Moment fällt dieses Beispiel dann leider schon wieder auseinander.
Zum Thema Bewusstsein habe ich auch gerade erst noch einen Artikel gelesen, und zwar von einem Professor am Institut für Automatisierungssysteme an der TU Ulm, der sagt nämlich auch, Computer können ja eigentlich nur rechnen und Bewusstsein ist jetzt kein Resultat mathematischer Komplexität. Also das geht auf solche Sachen wie Skynet aus dem Terminator-Filmen will die Menschheit vernichten. In der Matrix haben wir Menschen nur noch so eine Funktion als Energielieferanten für Maschinen. In iRobot will ja der Zentralcomputer Wiki die Macht übernehmen und Menschen einsperren, um die vor sich selber zu schützen. Das ist ja so einer von diesen Roboteraufträgen, schützen die Menschen. Und vor kurzem ist ja erst ein neuer Film in den Kinos angelaufen, The Creator. Da kämpft die Menschheit mit einer künstlichen Intelligenz in einem Vernichtungskrieg und die neue Waffe, die den Sieg für eine Seite entscheiden kann, ist eine KI und die sieht dann aus wie ein Kind. Ja. Also solche Ideen, das ist eigentlich alles Irrsinn und wer diesen Science-Fiction glaubt, der ist zu weit weg von der Realität oder hat keine Ahnung von Technik?
Der mag vielleicht gern Science Fiction, aber tatsächlich das für bare Münze zu halten, da bin ich ultra vorsichtig. Ich fand auch diese offenen Briefe, die es da jetzt zuletzt gab, die auch so ein bisschen mit dieser Angst vor so einem Moment gewarnt haben, in dem KI selbst die KI weiterentwickeln kann und dann wir so hyperintelligente Computer bekommen, das finde ich reichlich albern, ehrlich gesagt. Also wer solche Technologien sich näher anschaut, verfolgt, selbst auch mal damit experimentiert. Wir haben das im Innovation Hub genauso gemacht. Wir haben versucht, Sprachmodelle auch für uns nutzbar zu machen, für die journalistische Berichterstattung, haben Experimente gemacht in der Sportberichterstattung, gemeinsam mit der Sportschau. Der stößt super schnell an Grenzen. Und ich finde es ein großes Problem, dass sich alle auf diese dystopischen Warnungen vor der Weltherrschaft von Maschinen stürzen, während KI-Systeme uns schon heute im Alltag arge Probleme bereiten, und zwar ganz anderer Natur. Die werden von Unternehmen eingesetzt, um Bewerbungen vorzuprüfen und gegebenenfalls Menschen im weiteren Bewerbungsprozess bei Unternehmen nicht zu berücksichtigen.
Habe ich auch gelesen, das ist ja echt ein Problem. Da hat man irgendwelche Stichwörter nicht in seiner Bewerbung drinstehen, fällt man direkt raus.
Na, das wäre ja, das wäre noch nicht mal KI, das wäre einfach Automatismus. Der dann ist da irgendein Stichwort nicht drin oder so. Aber KI erkennt Muster und diskriminiert damit möglicherweise, weil es, wenn das KI-System schlecht trainiert ist, die Muster aus den Trainingsdaten wiederholt. Und so ein Muster kann zum Beispiel sein, dass früher bei Bewerbungsverfahren Frauen diskriminiert wurden oder Menschen mit ausländisch klingenden Namen. So. Und wenn ich eine KI mit solchen Bewerbungsprozessdaten füttere, muss ich mich nicht wundern, dass sie später genau dasselbe tut. Sowas gibt es an anderer Stelle auch. In der Kreditvergabe zum Beispiel, überall dort, wo künstlich intelligente Systeme mit maschinellem Lernen zum Einsatz kommen. Und das sind handfeste Probleme, die wir heute haben. Und ich finde, wir sollten nicht die Zeit damit vertrödeln, über irgendwelche Science-Fiction-Dystopien zu sprechen und wie Roboter uns alle Jobs wegnehmen, sondern wir sollten den Fokus darauf lenken, wo tatsächlich KI heute schon Probleme bereitet.
Okay, jetzt wollen wir aber eigentlich ja darüber sprechen, wie es in 10 Jahren aussieht. Hm. Also würde es dann bedeuten, wenn ich ein schlecht gefüttertes Bewerbungs-KI-Tool habe, dass wir demnächst doch nur wieder alte weiße Männer haben, die Führungspositionen innehaben?
Ja, also ich glaube, wir sollten nicht so viele über diese Maschinen sprechen, sondern oder über diese Systeme. Denn diese Systeme werden von Menschen entwickelt, von Menschen bedient, von Menschen gefüttert. Und wir müssen darüber sprechen, wie gehen Menschen mit diesen Systemen um? Haben sie eine Kompetenz dafür? Sind sie gut geschult? Haben sie alles berücksichtigt? Es wird mir auch keine KI irgendeinen Job wegnehmen, sondern es wird mir ein Mensch einen Job wegnehmen, der die KI beherrscht, wenn ich sie nicht beherrsche. Und der menschliche Faktor, der ist hier wirklich zentral. Da entstehen die Fehler, sowohl in der Programmierung solcher KI-Systeme als auch in der Bedienung von KI-Systemen. Und diesen Faktor, den müssen wir uns angucken. Und ich glaube, das wird auch für die kommenden Jahre prägend sein. Also ich würde ein wenig auch für das Bild in 10 Jahren davon wegkommen, dass Maschinen da irgendetwas automatisch tun, sondern ich denke, wir werden eine Zukunft erleben in 10 Jahren, in denen Menschen sehr viel mehr Hand in Hand mit den Maschinen arbeiten, also Tools, die auf KI basieren, stärker Einzug halten werden in unseren Alltag. Das erleben wir jetzt schon mit ChatGPT, das ein wundervolles Gegenüber sein kann für mich, wenn ich kreative Jobs machen muss, wenn ich irgendwie suchmaschinenoptimierte Überschriften für meinen Text, den ich geschrieben habe, brauche, dann kann ich ChatGPT kurz darum bitten, mir die zu generieren und mir eine davon nehmen. Und solche Tools, die auf KI-Systemen basieren, ich glaube, davon werden wir sehr viel mehr bekommen in den kommenden Jahren. Und unser beruflicher Alltag könnte dann in 10 Jahren von solchen Tools durchsetzt sein. Die können dann viel von dem machen aus der Kette, die Sie eben beschrieben haben, aber eben nicht alles. Da müssen weiter Menschen beteiligt sein.
Jetzt haben Sie ja in diesem WDR-Zukunftsreport von Juni 2023, also fast brandneu, da haben ja Sie und Ihre Kollegen vom Innovation Hub so ein Medienhaus entwickelt, in dem Mensch und Maschine dann konsequent zusammenarbeiten. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, oder andersrum gefragt, Sie haben immer so Beispiele, Sie sind praktisch durch dieses Medienhaus gegangen und haben geguckt, wo könnte man KI einsetzen. Mhm. Und am Ende haben Sie dann immer so ein kleines Beispiel, wo es so eine ähnliche KI vielleicht schon gibt.
Genau.
Haben Sie sich KIs ausgesucht und dann diesen Rundgang gemacht und diese Ideen entwickelt? Oder haben Sie Ideen entwickelt und dann geguckt, gibt's da schon?
Nee, wir sind vom Heute ausgegangen, von den Beispielen, die es heute gibt. Und unsere Absicht war, mal ein komplettes Szenario zu zeichnen, wie so ein Medienhaus aussähe, wenn es überall zum Einsatz kommt. Was wir heute sehen, und übrigens, das ist, glaube ich, die Ebene, auf der wir diese Diskussion führen müssen. Mich stört häufig, das schicke ich vorweg, mich stört häufig dieser Begriff künstliche Intelligenz, weil das Problem, das er hat, ist, der ist so abstrakt. Der verändert sich auch im Wandel der Zeit. Mitte der 90er haben wir Karl Klammer als KI bezeichnet.
Das würde, oh, den hatte ich auch mal.
Ja, und das würde heute niemandem mehr einfallen, den so zu nennen. So. Hm. Das ändert sich im Laufe der Zeit. Heute haben wir einen KI-Begriff, der vor allem maschinelles Lernen bezeichnet. Und manchmal ist, glaube ich, das Problem, dass alle immer nur an der Oberfläche dieses Begriffs bleiben. Und wir müssen den, glaube ich, mal hochheben und wegnehmen, wie so ein Deckel auf dem Kochtopf. Und dann reingucken, worüber reden wir hier eigentlich genau? Über welche konkreten Tools und welche Hilfe können die uns bieten, ganz konkret? So ein bisschen so, wie es auch nicht von einem auf den anderen Tag das selbstfahrende Auto geben wird, sondern die Vielzahl der Assistenzsysteme in so einem Auto, Spurhalteassistent, Tempomat, Bremsassistent, und so weiter, irgendwann in der Gesamtheit das selbstfahrende Auto ergeben werden. Und so haben wir das, glaube ich, hier auch. Also ich glaube, wir müssen auf der Ebene der Tools uns umgucken. Und das war unsere Absicht mit diesem Zukunftsreport, dass wir einfach mal schauen, welche Dinge gibt es schon heute Und wie können wir daraus, wenn wir jetzt sagen würden, das setzen wir mal konsequent erstens ein und zweitens denken wir das noch ein Stück fort, wie sich diese einzelnen Tools weiterentwickeln könnten. Wie sähe dann ein Medienhaus aus in 10 Jahren? Und das war so ein bisschen unser Gedanke bei der Entwicklung dieser Future Media Company, wie wir sie nennen. Das ist eine Art, wir kommen aus dem WDR, wir haben im Grunde den WDR genommen, haben daraus eine Art europäisches Medienhaus, das in verschiedenen Sprachen veröffentlicht gemacht und auch noch eine angehängte Verlagsabteilung hat. Das ist keine medienpolitische Aussage, sondern wir wollten einfach ein möglichst vielschichtiges Haus zeigen und wo wird da in der Verwaltung, in der Redaktion, in der Produktion überall KI eingesetzt.
Also das ist echt ein sehr spannendes Projekt. Ich habe mir das ja auch durchgelesen im Vorfeld, weil ich darauf gestoßen bin. Und da sind ja auch wirklich Beispiele gezeigt, wo Journalisten unterstützt werden, auch bei eher langweiligen Aufgaben oder wo es halt stressig ist, wie nach einem Fußball-Bundesliga-Spiel muss sofort der Spielbericht vorliegen, was man da alles machen kann. Und Sie haben aber auch gerade erzählt, auch im Managementbereich, da bin ich jetzt auf einen Punkt gestoßen, da geht es um die automatische Klimaanalyse. Da wird die Mental Fitness der Redaktion überwacht und ist der Stresslevel zu hoch, werden Maßnahmen ergriffen. Und da gibt es wohl schon ein US-Startup, steht da in dem Text. Die haben einen Happy Ring entwickelt und der soll die mentale Gesundheit der Träger überwachen. Ich zitiere: Er verwendet biometrische Sensoren und künstliche Intelligenz, um in Echtzeit das Stresslevel, die Stimmung und den Schlaf zu tracken und zu analysieren. Die dazugehörige App versorgt NutzerInnen auch mit Tipps für mentale Ausgeglichenheit. Ja. Also da ist dann so ein Ring, der trackt, wie lange ich geschlafen habe. Also ich finde das gruselig, ehrlich gesagt. Ich finde, es geht meinen Arbeitgebern nichts an, wie viel ich geschlafen habe, meine Krankenkasse übrigens auch nicht und den Hersteller meines Autos auch nicht.
Naja, also erstmal man kann das gruselig finden, man kann auch die Realität sehen, dass wir das ja heute schon haben mit Fitnessgeräten wie der Apple Watch, Fitbit und was es noch alles gibt. Da ist hier nur der Ring die Neuerung. Bei der Frage, was das den Arbeitgeber angeht, gehe ich mit. Was in unserem Report steht, ist ja auch keine Forderung.
Nee, sondern das ist ja ein Beispiel, ne?
Aber genau. Ne? Es zeigt, was in der Breite theoretisch möglich ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich halte das für eine intelligente Idee, dann müsste man im nächsten Schritt darüber sprechen, wie sich so etwas datenschutzkonform umsetzen lässt. Zum Beispiel mit der Frage, gibt es eine Möglichkeit, so etwas als Arbeitgeber anzubieten, ohne als Arbeitgeber von den Ergebnissen zu erfahren? Ja, also gibt es so etwas in einer anonymen Art und Weise oder pseudonymen Art und Weise, die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert und denen eine Hilfe ist bei einer gesunden Arbeitsweise, ohne dass ich als Arbeitgeber das erfahre. Also das ist dann die Frage, wie man so etwas intelligent implementiert und damit allen Vorgaben gerecht wird. Eine Ebene, auf die wir hier nicht eingegangen sind, das würde in so kurzen Beispielen viel zu weit führen. Aber ich würde nicht pauschal sagen, das ist gruselig, weil ich glaube, dass es für solche Technologien durchaus Umsetzungsmöglichkeiten gibt, die in Ordnung sind.
Jetzt ist ja aber auch ein Problem, was Sie auch gerade genannt haben, wie gehe ich mit den Daten um? Also Herr Professor Otte oder Dr. Otte, den ich ja eben zitiert habe, der sagte auch, Gefahr geht eigentlich nicht von der KI aus, sondern durch den Machtmissbrauch der Menschen, die diese KI benutzen. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch mal an diese Gesichtserkennung in China. Also die Idee, dass der Staat genau weiß, immer weiß, wo ich bin, behagt mir jetzt persönlich auch nicht. Und das Problem ist ja auch, also ich sage jetzt mal, in den 80ern, als die Volkszählung war, haben alle aufgeschrien, oh Gott, die Regierung will wissen, was ich, keine Ahnung, wo ich wohne. Und inzwischen geben ihre Daten ja die Menschen praktisch preis.
Ja.
Über Social Media, über keine Ahnung was. Amazon weiß, was ich immer gekauft habe und so. Da kommt man ja schon gar nicht mehr raus.
Ich habe ein Problem mit diesem Vergleich seit jeher, weil das eine ist ein Wehren gegen den Staat und das andere sind Unternehmen. Das ist schon ein ganz grundlegender Unterschied, ob der Staat, der ein Machtmonopol innehat, das tut oder ob Unternehmen das tun. Es bricht in dem Moment zusammen, in dem ein Staat sich Zugriff verschaffen könnte auf die Daten, die Unternehmen sammeln, gar keine Frage. Und weil wir anerkennen müssen, dass es immer eine Frage des Missbrauchs dieser Daten ist, müssen wir Systeme schaffen, in denen solche Daten auch nicht missbraucht werden können. Das funktioniert und der deutsche Staat hat bereits gezeigt, dass es funktioniert, nämlich mit der Corona-Warn-App. Also es gibt Systeme, wenn man es nur will, die kann man in all ihrer Fähigkeit und trotzdem datenschutzkonform umsetzen.
Okay, jetzt haben Sie ja wahrscheinlich schon rausgehört, dass ich eher so ein bisschen skeptisch bin. Also ich benutze auch diese ganzen Gesundheitstracker-Apps-Bums-Dingsbums nicht. Und mein Auto sendet auch noch keine Daten an den Hersteller. Der kann also auch meinen Kofferraum aus der Ferne noch nicht öffnen, was ich großartig finde. Aber jetzt mal positiv gesehen. Sie haben ja gesagt, KIs oder Tools können in 10 Jahren vielleicht auch woanders noch helfen. Wie würden Sie denn den idealen journalistischen Alltag in 10 Jahren beschreiben, wenn alles super läuft?
Ja, also wir steigen ja ein in unseren Zukunftsreport damit, dass der Journalismus als Branche eine äußerst schwierige ist für Innovation. Also da gibt es ja auch Studien schon drüber, Journalistinnen und Journalisten, deren Alltag es ist, den Wandel zu beobachten und bei Fragen des Wandels den Finger in die Wunde zu legen. Die neigen natürlich auch dazu, das bei Entwicklungen zu tun, die ihr eigenes Tun betreffen. So. Und deswegen gilt der Journalismus auch in der Forschung zum Teil als ein Bereich, der besonders innovationsträge ist. Und wenn Sie mich danach fragen, was übrigens nochmal Deutschland im Besonderen, ne? Also wir haben in Deutschland eine im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr technologiekritische Debatte, wie ich finde, häufig eine überzogen technologiekritische Debatte. Und das gilt natürlich dann für den Journalismus nochmal genauso. Also wenn ich mir ein Ideal vorstellen würde, dann würde ich mir wünschen, dass wir da mutiger vorangehen, nie naiv, aber mit einem Gedanken, es gibt diese Lösungen, wie machen wir sie für uns nutzbar, ohne direkt ein Stoppschild zu zeigen, weil man sich nicht genug Gedanken darüber machen möchte, wie man sowas auch datenschutzkonform oder in welchen anderen Kategorien auch immer umsetzen kann. Das wäre erstmal mein Wunsch. Ich glaube, dass wir hier über so eine Mindset-Frage auch sprechen müssen. Abseits dieser Frage ist, glaube ich, die ideale Entwicklung, die wir in den kommenden Jahren sehen könnten, dass ein Experimentierwille und eine Lust am Experimentieren entsteht mit einzelnen Tools. Welche auch immer das sein mögen, wir beschreiben ja in diesem Zukunftsreport auch eine ganze Menge davon, was das alles bedeuten kann. Und dass Journalistinnen und Journalisten das in ihrem Alltag ausprobieren, um zu schauen, was davon können sie für sich nutzbar machen. Und meine Idealvorstellung für eine Welt in 10 Jahren ist, dass Journalistinnen und Journalisten diesen Weg hinter sich haben und mit einer Vielzahl von Werkzeugen arbeiten, ihren Alltag bewältigen, mit denen sie ihren Job besser machen können. Ich glaube, das wäre das Beste, was da herausspringen kann. Im Idealfall unterstützt von ihrem Arbeitgeber, der sowas eben dann auch nochmal auf einer Organisationsebene betrachtet und vielleicht pusht. So, das wäre mein Gedanke dazu.
Okay, jetzt legen Sie ja so viel Wert drauf, wie unterstützen und den Job besser machen können. Mhm. Aber ich sag mal, was jetzt gerade schon, jetzt kommen wir doch mal auf die Realität zurück, was es ja schon gibt, ist, dass es Radiosender gibt, die eine KI-Stimme praktisch moderieren lassen. Ich habe irgendwo mal gelesen, im Ausland gibt es auch schon, ich glaube in Japan, Avatare, die Fernsehnachrichten präsentieren. Ich meine, dann kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, ich habe Angst um meinen Job, weil so eine KI-Stimme im Radio, der muss man keine Schichtzulage bezahlen, die wird nie krank, die braucht kein Gehalt und all solche Geschichten. Ja. Können Sie das denn schon ein bisschen nachvollziehen, dass da Journalisten sagen, finde ich jetzt nicht so dolle?
Nein, kann ich nicht, weil wenn da Angst entsteht, hat man sich zu wenig mit der Technologie beschäftigt. Also mir macht das keine Sorge und ich kann an verschiedenen Stellen sagen, warum. Also es ist klar, dass diese Beispiele direkt aufpoppen und man die im Blick behält. Würde ich aber dann gleichzeitig gucken, wie viel Prozent der japanischen Medienlandschaft machen Avatare als ModeratorInnen aus? Das ist nicht so viel, sondern natürlich, weil dieses Beispiel ein außergewöhnliches ist, kommt es immer wieder. So, dann haben wir in Japan aber auch eine Kultur, die eine ganz andere ist, wo Menschen auch Avataren schon seit Jahren, also künstlichen Figuren, generierten Figuren, Folgen in Instagram, die dann so Influencer sind, so künstliche Influencer. Das ist ja schon länger ein Thema. Da haben wir aber auch eine ganz andere popkulturelle Grundlage, die wir hier gar nicht kennen. Deswegen finde ich Beispiele aus anderen Kulturen sogar immer ein wenig schwierig, wenn man die heranzieht für den deutschen Markt. So, in Deutschland gibt es auch so KI-Radio-Experimente und so weiter. Wenn man sich die dann mal anhört, dann stellt man auch sehr schnell fest, wo da die Grenze ist und was zum Beispiel so Programme wie BigGPT von der Audiotainment Südwest unterscheidet von einem richtigen Radioprogramm. Die bezeichnen das ja auch selbst nur als ein Versuchslabor, um zu schauen, wie geht man mit dieser Technologie um. Und wenn Sie mich fragen, dann würde ich sagen, das ist goldrichtig, dass die das genau so machen und sogar offen machen und transparent machen, weil jeder kann jetzt hören, dass ein solches Radioprogramm, wenn man das mal durchhört, niemanden wirklich interessiert und interessieren kann. Das ist ein wundervolles Experiment für die Redaktion, die da Erkenntnisse draus gewinnen kann. Und ich sehe andere Beispiele wie Baden FM, die zum Beispiel eine KI-Stimme nutzen für die Nacht und damit einen Bereich des Programms füllen, den sie so nie finanziert bekämen. Die haben kein Geld, um Leute in der Nacht einzusetzen und da läuft jetzt mehr als vorher. Da wird niemand ersetzt, sondern da bekommen Hörerinnen und Hörer etwas zusätzlich, was sie vorher nicht hatten, nämlich Verkehrsmeldungen in der Nacht, perspektivisch vielleicht auch Wetter oder so kurze Nachrichtenblöcke oder so, die sich aus irgendwelchen Schlagzeilen, Kurzmeldungen generieren. So, dann wird transparent gemacht, dass eine KI das moderiert. Wenn die nicht einsetzen würden, wäre kein Mensch mehr beschäftigt. Aber die Hörerinnen und Hörer hätten nachts nur Musik und gar kein Programm. So. Und da, wo Menschen noch moderieren, ist künstliche Intelligenz gar keine Alternative, denn die Moderatorinnen und Moderatoren sind dann vielleicht weg, aber man bräuchte ja jemanden, der diese Texte auch noch schreibt, der die redigiert, der die abnimmt, denn die Qualität und die Aktualität übrigens auch, die reicht für so ein Radioprogramm gar nicht aus. Also, ich verstehe schon, dass in der Gesamtheit der Debatte gerade auch der Gedanke einer Dystopie nahe liegt. Aber wenn ich mir jedes einzelne dieser Beispiele angucke, kann ich Ihnen das sehr schnell auseinandernehmen, warum da eher keine Gefahr besteht. Und wenn ich überlege, was Radio ausmacht, übrigens nicht nur gegenüber künstlicher Intelligenz, sondern auch gegenüber Streamingdiensten wie Spotify, dann kann ich eine ganze Menge aufzählen, die am Ende eine Liste ergibt an Dingen, die eigentlich nur Menschen leisten können. Nähe, Gespräche mit Hörerinnen und Hörern, Lebenssituationen, Humor, Witz, die sich aus dem Moment ergibt und so weiter und so fort. Also
mit KI würde es ja auch keine Fehler mehr geben, vermute ich, ne? Also so eine Dagmar Berghoff, die in der Tagesschau gelacht hat, damals 1988, weil sie WC-Turnier sagte. Ja. Oder jetzt mit Susanne Daubner, das wird es ja dann nicht mehr geben.
Das gibt es nicht, aber es gibt Fehler an ganz anderer Stelle, die gar nicht auffallen, weil die KI das unfassbar selbstbewusst macht. Aber dann, so hatten wir das in unserem Experiment mit der Sportschau, als wir versucht haben, Spielberichte mit GPT-3 zu generieren, plötzlich Spielszenen beschrieben werden, die so nie stattgefunden haben oder Spiele auf dem Platz stehen, die nie da waren, weil die KI halluziniert und so. Also da entstehen dann Fehler an anderer Stelle.
Ich wollte auch damit darauf hinweisen, dass es ja auch Menschen sympathisch macht, dass sie Fehler machen, dass man mit denen lachen kann oder Emotionen teilen kann. Ich weiß nicht, ob ich das mit einer KI könnte.
Genau, so. Und dann, also ich habe jetzt das Radio genommen, weil mir das sehr nahe liegt. Dann gibt es einfach andere Mediengattungen, da kann ich dann genauso darüber sprechen. Also wir wissen, dass Bilder immer noch mit Fehlern generiert werden von KI. Da ist es bei Videos erst recht so. Das lässt sich für Bewegtbild noch lange nicht nutzen, so richtig. Und wenn, dann muss man so viel Energie in die Generierung dieses Bewegtbildes reinbringen. Da kann man dann Dinge auch selbst drehen, direkt so. Und bei Texten haben wir natürlich nochmal eine andere Ebene. Aber da sind wir dann im Bereich der Fragen, ob KI überhaupt mit aktuellen Fakten umgehen kann. Und das ist schwierig, ne? Also wir wissen von dem GPT-Sprachmodell, dass es mit Daten bis 2021 gefüttert wurde. Jetzt kann die neue Version auch live im Internet googeln, aber kann nicht bewerten, was ist Fakt und was ist nicht Fakt. So. Also in der Gesamtheit verstehe ich, warum Menschen bei einem solchen Sprung, den wir da gerade gefühlt erleben, dystopische Gedanken haben. Wenn ich mir die einzelnen Beispiele angucke, bleibe ich nach wie vor eher ruhig und entspannt.
Also Sie haben in 10 Jahren auch noch einen Job irgendwo im Journalismus?
Ich gehe davon aus, ja. Ja.
Okay.
Wir haben auch solche Zukunftsgespräche bei der Erfindung des Smartphones geführt oder so, dass dann irgendwie Medien sterben, weil es irgendwie das iPad gibt oder so. Ne? Also das gehört dazu, Ängste vor solchen Entwicklungen. Aber ich bin überzeugt davon, dass in 10 Jahren wir gar nicht so unendlich groß anders über die Entwicklung debattieren als heute. Genauso wie wir es vor 10 Jahren auch nicht unendlich groß anders getan haben.
Das mag wohl sein. Das war jetzt sozusagen ein Blick in die Zukunft von heute aus gesehen, mit ein bisschen doch wieder auf heute zurückgekommen, geht ja auch gar nicht anders. Aber mehr dazu, wie KI heute schon im redaktionellen Alltag eingesetzt wird, das gibt's dann unter anderem mit Ihnen, also Dennis Horn beim Journalistentag des DJV NRW. Der ist am 25. November, das ist ein Samstag, in der Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen am Phoenixsee in Dortmund. Anmelden geht über journalistentag.de. Teilnahme ist für Mitglieder des DJV kostenlos. Nichtmitglieder zahlen 35 Euro, Studierende und Volus 9,90 Euro und Verpflegung ist mit drin, um das nochmal zusammenzufassen. Weitere Themen am Journalistentag sind zum Beispiel MeToo in den Medien, die Zukunft des Lokalfunks, Klimajournalismus oder neue Formate für die junge Generation. Und weil ich selber da das Lokalfunkpanel moderiere, kann ich mir Ihr Panel leider nicht angucken, Herr Horn. Ich bedauere es jetzt schon.
Das ist in Ordnung. Wir holen das an anderer Stelle irgendwann nach.
Genau. Und vielleicht machen wir ja doch ganz traditionell ohne Avatare in 10 Jahren einen Podcast, wie das wirklich geworden ist mit KI im Journalismus.
Exakt, ja.
Dankeschön. Dennis Horn, Medienfachjournalist und einer der Speaker beim Journalistentag des DJV NRW.
Danke auch.
Und wie immer gibt's jetzt noch Wissen mit Weihe, die Rechtsrubrik im DJV-Podcast mit handfesten Tipps zu einem rechtlichen Thema. Und die kommen von Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Heute reden wir über Prozente und zwar über die Umsatzsteuer. Christian, wenn ich jetzt nicht gerade Kleinunternehmerin bin, dann muss ich ja für meine Leistungen dem Auftraggeber auch Umsatzsteuer berechnen. Da gibt's 2 Möglichkeiten, 7% oder 19%. Wofür weise ich denn jetzt nochmal 7% Umsatzsteuer aus?
Sascha, die Umsatzsteuer beträgt immer dann 7%, wenn ich Umsätze habe aus der Einräumung bzw. Übertragung von Urheberrechten. Das bedeutet, ich muss erstmal ein urheberrechtlich geschütztes Werk haben. Bei uns ist das oft ein Foto oder ein Text. Und daran muss ich Rechte übertragen haben. Und dann bin ich bei 7%.
Also ein kreatives Teil irgendwie gemacht haben. So wie ich meinen Podcast zum Beispiel. Und wofür gibt es jetzt 19%?
Die 19% gibt es immer, wenn es die 7% nicht gibt. Lass mich aber noch mal ein bisschen erzählen, Sascha, wann es über die 7% gibt. Weil die ja die Ausnahme sind.
Okay.
Du hast ja eben schon gesagt, deine Beiträge sind 7%. Das ist auch richtig. Moderation im Hörfunk zum Beispiel ist 7%. Moderation eines Podcasts wäre auch 7%. Das Erstellen redaktioneller Beiträge für Fernsehen oder Hörfunk wäre auch 7%. Es gibt aber auch Leistungen, die 19% sind und die Journalisten erbringen. Das wäre immer dann der Fall, wenn einer jetzt kein urheberrechtlich geschütztes Werk erbringt. Das ist zum Beispiel bei einer reinen Rechercheleistung der Fall, wenn ich einfach nur Daten sammle und die aber nicht schriftlich niederlegen würde zum Beispiel.
Ah, okay. Also ich mache jetzt für irgendeinen Auftraggeber, der sagt, hier, ich möchte einen Artikel schreiben, habe keine Zeit für die Recherche, mach du das nochmal bitte für mich. Also dem würde ich 19% in Rechnung stellen. Und ich habe auch was gelesen, sowas wie, wenn ich einen Veranstaltungskalender erstelle, weil das irgendwie keine geistige Kreativität meinerseits erfordert, wenn ich so Daten zusammensammle. Kann man das so zusammenfassen?
Wie gesagt, immer wenn ich nur Daten sammle, ist das keine urheberrechtlich geschützte Leistung. Aber urheberrechtlich geschützt wäre zum Beispiel auch nicht die Redaktion, das Korrigieren fremder Texte oder zum Beispiel die Heftplanung.
Okay, wie sieht das denn eigentlich aus mit so Beratungsthemen? Also wenn mich jemand fragt, Sascha, wie gehen denn eigentlich Podcasts? Kannst du mir das mal erklären? Und ich berate den eine Stunde.
Ja, dann verkaufst du ja nicht Nutzungsrechte an urheberrechtlich geschützten Werken, sondern gibst Tipps und das ist 19%.
Oha, das ist ja echt kompliziert.
Ja, und deshalb gibt es auch eine gute Nachricht. Sascha, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Es gibt eine gute Nachricht. Es gibt nämlich eine Zweifelsregelung. Und zwar, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, ob eine Leistung jetzt urheberrechtlich geschützt ist oder nicht, dann gilt bei Journalisten, dass im Zweifelsfall immer der ermäßigte Steuersatz von 7% gilt.
Also wenn ich jetzt meinetwegen im Jahr 50 Rechnungen schreibe und eine einzige wäre dann vielleicht mal 19, kann ich dann damit durchkommen, dass ich sage, oh, ich habe es nicht besser gewusst?
So funktioniert die Zweifelsregelung nicht.
Schade.
Es muss eine journalistische Leistung vorliegen und es muss halt unklar sein, ob schon die Schöpfungshöhe erreicht ist, dass schon ein urheberrechtlich geschütztes Werk vorliegt, zum Beispiel bei einem sehr kurzen Beitrag.
Okay.
Ja, auch kurze Beiträge sind aber mit 7% zu versteuern, weil nämlich im Zweifelsfall angenommen wird, dass immer der ermäßigte Steuersatz bei der journalistischen Leistung gilt.
Das ist ja schon mal gut zu wissen. Aber was mache ich denn jetzt zum Beispiel mit Reisekosten, die ich meinem Auftraggeber berechne? Die müsste ich doch eigentlich immer mit 19% versteuern, oder? Wenn ich für den irgendwo hingefahren bin, habe, keine Ahnung, Interview geführt für eine Recherche oder so.
Ja, Reisekosten, Sascha, sind sogenannte Nebenleistungen. Die teilen immer das Schicksal der Hauptleistung. Die Hauptleistung ist das, was ich dem Kunden eigentlich verkaufe. Und das ist ja bei uns meist der redaktionelle Beitrag. Und wenn der redaktionelle Beitrag 7% ist, und das ist ja meist, dann ist auch die Umsatzsteuer auf die Nebenleistung, zum Beispiel die Reisekosten, auch nur 7%.
Teile ich das Schicksal? Das ist ja eine schöne Formulierung. Das kann nur von Verwaltungsbeamten kommen.
Schön formuliert.
Okay, also ist es ein bisschen kompliziert. Habe ich irgendwas Kreatives erschaffen, stelle ich 7% Umsatzsteuer in Rechnung. Ist da kein Urheberrecht betroffen, sind es 19%. So könnte man das ganz kurz zusammenfassen, oder?
Wichtig ist, dass ich was erstellt habe. Ich habe ein Foto, einen Text oder einen Beitrag gemacht und daran verkaufe ich die Rechte.
Sollte es Zweifel geben, wenn ich mir mal nicht sicher bin, kann ich dann dich fragen oder deine Kolleginnen in der DJV-Geschäftsstelle?
Selbstverständlich, Sascha.
Prima. Dankeschön, Christian Weih, Justiziar des DJV NRW.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 14. November. Im Dezember ist der nächste Lokalfunk-Podcast dran. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Und das war Folge 23 von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.